Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза.
Mit dieser feierlichen Ansage teilt Radio Moskau über alle Rundfunk- und Fernsehstationen des Sowjetlandes am Morgen des 12. April 1961 den Start einer kosmischen Rakete mit. Nichts Außergewöhnliches mehr. Viele Raumflugkörper wurden auf dem Kosmodrom Baikonur gestartet. Doch diesmal klingt in das Startgeräusch hinein eine Stimme.
3, 2, 1, Start!
Und Radio Moskau meldet:
Julia Alexejewitsch Gagarina.
In dieser Rakete befindet sich ein Mensch. Und Radio Moskau verkündet: Sie hören jetzt die Stimme des sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin von Bord des Raumschiffes Vostok 1. Ein Mensch spricht aus dem Kosmos. Er spricht Russisch.
Die Maschine arbeitet gut. Ich fühle mich ausgezeichnet. Ich sehe die Erde.
Juri Alexejewitsch Gagarin sieht, was bis dahin noch kein Mensch vor ihm sah, und berichtet allen Menschen auf der Welt davon.
Die Sonne war außergewöhnlich grell. Selbst mit zusammengekniffenen Augen konnte man sie nicht betrachten. Sie leuchtet wahrscheinlich viele Dutzendmal, vielleicht auch hundertmal heller als flüssiges Metall beim Abstich, das ich von meiner Tätigkeit in der Gießerei kenne. Gern hätte ich auch den Mond gesehen, aber leider blieb er während des Fluges außerhalb meines Blickfeldes. Die Meere auf der Erde erschienen als ziemlich dunkle, schwach glänzende Flecken. Die Kugelform unseres Planeten war erkennbar. Der Eintritt des Raumschiffes in den Erdschatten ging ganz schnell vor sich. Schlagartig trat völlige Finsternis ein. Durch die Sehschlitze sah ich die Sterne klar und kalt wie Diamanten schimmern. Bis zu ihnen war es ja noch so weit, 10 Flugjahre oder vielleicht noch mehr, und dennoch schienen sie von meiner Kreisbahn aus viel näher als von der Erde. Die Vostok verringerte allmählich die Geschwindigkeit und glitt von der Kreisbahn auf die Übergangsellipse. Die Außenhülle erhitzte sich rasch, und durch die Klappen, die die Sehschlitze abdeckten, sah ich den gelbroten Widerschein der Flammen, die das Raumschiff umtosten. Doch in der Kabine waren nur 20 Grad Wärme. Unten schimmerte das Band der Wolga. Es war wie in einem Roman. Meine Rückkehr aus dem Weltraum erfolgte genau dort, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Flugzeug geflogen war.
Der erste Mensch war im Weltall. April 1961. Und die Vorbereitungen begannen vor nicht einmal 4 Jahren. Mit diesen Signalen meldet am 4. Oktober 1957 der erste künstliche Erdtrabant seine Existenz. Einige Dutzend Kilometer betrug bis dahin der Höhenrekord der von Menschen gestarteten und gesteuerten Flugkörper. Jetzt umkreist eine Kugel von 58 Zentimetern Durchmesser in fast 1000 Kilometer Höhe die Erde. Das Tor zum Weltall ist aufgestoßen. Sputnik 1 verkündet mit seinen Signalen den Beginn eines neuen, des kosmischen Zeitalters. Am wolkenlosen Nachthimmel ziehen mit bloßem Auge erkennbar die beiden ersten Menschensterne, Sputnik 1 und die 2700 Kilogramm schwere Trägerrakete, ihre Bahn. Als am 3. November 1957 auf dem sowjetischen Raketenstartplatz die Sirenen die letzten Sekunden vor dem Start einer noch mächtigeren Rakete verkünden. Aus dem Kosmos meldet sich der Sputnik 2. Am Bord des schon über 500 Kilogramm schweren Sputniks befindet sich neben einer Vielzahl von Messinstrumenten die Hündin Laika. Erst im Januar und März 1958 starten auch die USA ihre ersten Erdsatelliten Explorer und Vanguard. Sie wiegen 1,5 und 8,2 Kilogramm. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ihnen folgt am 15. Mai 1958 der sowjetische Sputnik 3. Die Welt hört seine Signale. Und sie erfährt, im Weltall bewegt sich ein umfangreiches Laboratorium mit dem Gewicht und der Größe eines Autos. Die Erforschung des Raumes zwischen Erde und Mond hat kaum begonnen, da verleiht am 2. Januar 1959 eine sowjetische Rakete dem Weltraumkörper Lunik 1 die zweite kosmische Geschwindigkeit von 11,2 Kilometern in der Sekunde. Dieser Raumflugkörper, eine Kugel von 145 Zentimetern Durchmesser mit 300 Kilogramm Gewicht, überwindet als erster völlig die Anziehungskraft der Erde. Er passiert in einem Abstand von 5000 Kilometern den Mond und erreicht eine Bahn um die Sonne. Der erste von Menschen geschaffene Planet umkreist die Sonne in einer Entfernung zwischen 146 und 197 Millionen Kilometern. Aus 600.000 Kilometern Entfernung verabschiedet er sich mit seinen letzten Funksignalen von dem Planeten Erde, der ihn geboren hat. Lunik 2 startet am 12. September 1959 mit Ziel Richtung Mond. Nach einer Flugzeit von 35 Stunden verstummen seine Signale plötzlich. Lunik 2 ist am 13. September 1959 um 22 Uhr 2 Minuten 24 Sekunden mitteleuropäischer Zeit auf die Oberfläche des Mondes aufgeschlagen. Zwei Weltsysteme messen ihre Kräfte bei der Erschließung des kosmischen Raumes. Von beiden Seiten des Ozeans starten in immer kürzeren Abständen die Raketen. 4, 3, 2, 1, 0. Die Amerikaner starten Aufklärungs- und Ballonsatelliten. Die Sowjetunion schickt am 4. Oktober 1959 den 1,5 Tonnen schweren Lunik 3 auf die Reise. Der Flugkörper umkreist den Mond und er sendet mit Hilfe eines Fotofernsehsystems erstmalig Aufnahmen von der bis dahin unbekannten Mondrückseite zur Erde. Immer gewaltiger werden die Trägerraketen. Die Sowjetunion bringt unbemannte Raumschiffe mit einem Gewicht zwischen 4,5 und 6,5 Tonnen auf die Umlaufbahn. Eines von ihnen stößt in 250 Kilometer Höhe eine 643 Kilogramm schwere Rakete aus, die nach 3,8 Millionen Kilometer Flug den Weg bis zur Venus zurücklegt, den Planeten auf 40.000 Kilometer Entfernung passiert und dann eine Planetenbahn um die Sonne beschreibt. Die USA bringen mit 1861 Kilogramm ihren bisher schwersten Satelliten Samos auf eine Umlaufbahn. Doch in den Testkammern saßen zu diesem Zeitpunkt längst die Kosmonauten. Und einer von ihnen, der noch nicht weiß, dass er der Erste sein wird, meldet:
Guten Morgen, Genossen. Heute ist Dienstag, der 26. Juli 1960, 4 Uhr 00 Minuten. Die Temperatur in der Kammer: erstes Thermometer 24 Grad, zweites Thermometer 23 Grad. Die Feuchtigkeit in der Kammer: erstes Gerät 49%, zweites Gerät 46%. Alle Systeme arbeiten gut. Ich fühle mich gut. Ich bin frisch und munter.
Viele Jahre hat er so trainiert, um in den 108 Minuten des 12. April 1961 auch diese Meldung in das Bordmikrofon seines Raumschiffes sprechen zu können.
Alles in Ordnung. Ich wünsche meinen Freunden alles Gute. Ich fühle mich gut.
Und er berichtet über seine erste Begegnung auf der Erde.
Als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, erblickte ich eine Frau mit einem kleinen Mädchen. Gut Freund, Genossen, rief ich. Es war die Frau eines Waldhüters, Anna Tartarowa, mit ihrer sechsjährigen Enkelin Rita. Sie kommen wirklich aus dem Weltraum? Fragte die Frau. Ja, wirklich. Denken Sie bloß, erwiderte ich.
Er vergaß sie beide, wie auch alle anderen Menschen nicht, die ihm wert waren, bevor die ganze Welt ihn kannte. Am Silvestervorabend 1962 telefoniert er mit Saratow.
В этот памятный день первым человеком, встретившим меня по возвращению из космоса, была Анна Акимовна Тахтарова. Земной вам поклон, Анна Акимовна. Привет вашей внучке Рите. Спасибо за поздравление. Письмо вам послал. Наверное, вы его уже получили. А теперь я обращаюсь к вам, летчики и курсанты Саратовского аэроклуба. Я уже говорил о том, что у вас я впервые изведал радостные, ни с чем не сравнимые чувства полета. Такие события запоминаются на всю жизнь.
An diesem denkwürdigen Tag möchte ich viele Grüße an Anna Akimovna Tartarova, die mich als erste nach dem Flug traf, und an ihre Enkelin Rita übersenden. Herzlichen Dank für den Glückwunsch. Ich habe schon einen Brief geschrieben. Sicher haben Sie ihn schon erhalten. Auch an die Fliegerkosmonauten des Aeroclub Saratow viele Grüße, wo ich viele schöne Stunden verlebte. Solche Erlebnisse vergisst man das ganze Leben nicht.
Und nie wird man ihn vergessen. Nach seinem Flug bereiste er viele Länder der Welt, und sogar die Staatsmänner fragten ihn, nun, wie sieht sie aus, unsere Erde? Juri Gagarin antwortete, schön, sehr schön, aber klein. Viel zu klein für einen Krieg mit den Mitteln, über die wir verfügen.